Um die Worte von Felix aufzugreifen, vor meinem Theologiestudium habe ich was Richtiges gelernt. Ich bin gelernter Informatiker, 27 Jahre alt und seit letzter Woche fertig mit meinem Studium, habe jetzt meinen Master in evangelischer Theologie. Komme aus einer großen Familie, habe noch 5 Geschwister und zwei Cousinen, ein Cousin. Komme aus dem beschaulichen Ennepetal, das ist bei Hagen, Bochum-Dortmund die Ecke, und komme heute angereist aus meiner aktuellen Heimat Erdhausen bei Gladenbach. Durfte in der Zeit des Studiums immer mal wieder verschiedene Gemeinden kennenlernen. In Eibelshausen war ich, glaube ich, nur einmal während einer Jugendveranstaltung. Das ist aber auch schon so, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her. Damals war noch Familie Dörken hier. Mein bester Freund Raphael Dörken, der kam auch aus Ennepetal, hat auch Theologie studiert, hat aber nach dem Bachelor dann aufgehört. Was ich so interessant fand im Vorfeld zu meiner Vorbereitung, mir kam so der Gedanke, was predigst du als Vorstellungspredigt, was kann man da so für ein Thema wählen oder für einen Bibeltext? Und ich habe dann gebetet und habe irgendwann gemerkt, das Wort Potenzial, also Gaben, das kommt mir so in den Sinn. Dann habe ich gedacht, naja, okay, es ist immer gut, von Gaben zu sprechen, und jetzt sitze ich hier heute Morgen und der Gottesdienst ist gespickt mit verschiedenen Menschen, die unterschiedliche Gaben und Möglichkeiten, Potenzial haben. Das ist absolut genial. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch die Frage stellt, habe ich Potenzial oder kann ich etwas gut, ob es euch dann gut geht mit dieser Frage. Oder ob ihr dann denkt, eigentlich geht es mir gar nicht so gut, wenn ich mir die Frage stelle. Was kann ich überhaupt? Kann ich überhaupt etwas? Naja, vielleicht eher nicht. Ich kann vielleicht nicht so gut wie, oder der andere kann besser. Ich gebe zu, bei mir ist das manchmal genauso. Ich habe manchmal Momente, in denen ich denke, Mensch, das hast du gerade nicht gut gemacht. Oder eigentlich kannst du das doch besser. Oder irgendwie läuft es gerade nicht. Ich kann also sehr gut nachvollziehen, wenn du nicht sofort überrascht und voller Fröhlichkeit bist, wenn die Frage aufkommt, was kannst du gut, worin hast du Potenzial, was ist deine Gabe? Aber ich habe gelernt, da nicht stehen zu bleiben. Und ich hoffe, die Predigt kann dir und kann euch heute Morgen ja die Möglichkeit geben, eine neue Sicht auf dich und dein Potenzial zu bekommen. Auf das, was du gut kannst. Die Bibel, das wissen viele von uns, ist voll mit Menschen mit großem Potenzial, mit großen Gaben, die Gott nutzen konnte und die sie für Gott eingesetzt haben. Da haben wir Menschen wie Mose, Aaron, David, Salomo, Petrus, Paulus, Johannes. Das alles sind Menschen, und es gibt noch viel mehr in der Bibel, die Gott gebrauchen durfte mit ihrem Potenzial. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch jetzt denkt, ja, diese Menschen, das waren große Krieger Gottes, das waren große Menschen, die haben viel bewegt. Und was bin ich im Vergleich zu ihnen? Was kann ich denn schon im Vergleich zu solchen großen Megastars der Bibel machen? Ich kann dir sagen, du musst dich gar nicht mit diesen Leuten vergleichen. Es ist gut, Vorbilder zu haben, aber es ist nicht immer für den eigenen Bedarf sinnvoll, sich mit den ganz Großen zu vergleichen. Wir orientieren uns nämlich häufig an diesen riesengroßen Menschen, an diesen Männern und Frauen der Bibel, der Missionsgesellschaften, aus Filmen, aus der Wirtschaft oder der Politik. Und im Vergleich zu ihnen kommen wir uns sehr gering vor. Sie haben was erreicht, sie sind Megastars, sie sind bekannt, sie sind berühmt. Und ganz im Ernst, was bin ich, Bernd Kortmann, schon im Vergleich zu einem Otto Schopf oder Heinrich Neviand oder Dietrich Bonhoeffer? Eigentlich nichts. Oder doch? Ich glaube nicht, dass die Leute morgens früh aufgewacht sind und sich gesagt haben, ja, ich werde ein christlicher Megastar. Ich glaube, das ist eher so gelaufen, dass sie von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommen haben. Spüren durften, dass sie etwas haben, was sie einsetzen können, was ihnen gut tut und was anderen Menschen gut tut. Und genau das konnte Gott dann nutzen, um sie später für uns so berühmt zu machen. Müssen es aber immer die großen Menschen sein, die wir uns zum Vorbild nehmen? Ich denke nicht. Ich finde in der Bibel immer wieder Menschen, die gar nicht so spektakulär sind, die auf den ersten Blick ganz unscheinbar wirken und durch die Gott trotzdem seine Geschichte weitergeschrieben hat. Eine solche Person möchte ich euch heute Morgen vorstellen. Und zwar möchte ich euch eine Person vorstellen, die in nur 4 kurzen Kapiteln beschrieben wird. Und zwar ist das Ruth. Ruth, die Schwiegertochter von Naomi, ist durch ihre Loyalität ihrer Schwiegermutter gegenüber zu einer Stammesmutter von dem Geschlecht Davids geworden. Ich werde euch die Geschichte von Ruth in kurzen Sätzen immer mal wieder zusammenfassen, immer mal wieder resümieren und euch auch einen Teil vorlesen. Ich kann euch trotzdem wärmstens empfehlen, die Geschichte mal zu Hause nachzulesen. Das ganze Buch Ruth. Es ist so kurz, es sind rund 80 Verse, dass man das sehr gut vom Schlafengehen abends nochmal nachlesen kann. Aufgrund einer Hungersnot in Bethlehem reist Elimelech mit seiner Frau Naomi nach Moab. Er hat dabei seine beiden Söhne und nach einiger Zeit nehmen sich die Söhne eine Frau. Der eine Sohn nimmt sich Ruth zur Frau, der andere eine andere Frau. Als nach einiger Zeit sowohl Elimelech als auch seine beiden Söhne sterben, sind Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter allein. Da beschloss Naomi wieder zurück nach Bethlehem zu ziehen, weil sie ja aus diesem Land kommt. Sie befahl daraufhin ihren Schwiegertöchtern aber nicht mitzukommen, sondern sich in ihre jeweiligen Heimaten aufzumachen und dort wieder Männer zu suchen, weil sie noch in einem heiratsfähigen Alter waren. Eine der Schwiegertöchter hört auch auf diesen Rat. Die andere, Ruth, hört darauf nicht. Sie geht zusammen mit Naomi zurück nach Bethlehem. Merkt ihr was? Könnt ihr aufgrund meiner Einstiegsworte schon erkennen, was für ein großes Potenzial in Ruth liegt? Nein? Ich muss zugeben, ich kann auch noch kein großes Potenzial erkennen. Ich kann weder ein großes Potenzial noch eine außergewöhnliche Persönlichkeit sehen. Kann es deshalb sein, dass es sowas wie eine außergewöhnliche Fähigkeit gar nicht bedarf? Dass man das gar nicht braucht? Warum erwähnt Gott Ruth in der Bibel? Hat sie denn das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt? Hat sie es durch die Wüste geführt? Hat sie die Gebote empfangen? War sie in der Gegenwart Gottes? War sie in der Stiftshütte? Hat sie vielleicht sogar die Bundeslade mitgetragen? Nichts dergleichen. Aber genau das ist es doch. Wir meinen häufig, nur die großen, genialen oder außergewöhnlichen Potenziale oder Fähigkeiten zu sehen und auf die kleinen gar nicht zu achten. Wenn ich das könnte, wenn ich das hätte, nein. Gott zeigt uns an dieser Stelle, dass es das gar nicht bedarf. Und zeigt uns, dass Potenzial in jedem liegt. Es ist nicht die große Fähigkeit, die dich ausmacht. Und es ist nicht die außergewöhnliche Fähigkeit, die dich zu etwas macht, was wert genug ist. Du bist wert genug, weil du du bist. Und weil du Potenzial in dir trägst. Das Potenzial an dieser Stelle von Ruth war, ihrer Schwiegermutter zu helfen, sich um sie zu sorgen. Nicht ihren eigenen Weg gehen zu wollen, obwohl Naomi sie weggeschickt hat. Naomi hat gesagt, geh, du bist frei, du kannst dir wieder einen Mann suchen, geh in deine Heimat zurück. Und Ruth hat gesagt, nein, ich komme mit dir. Im zweiten Kapitel wird dieses Potenzial von Ruth noch ein wenig ausgeführt und ich lese die ersten 8 Verse. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auslesen bei dem, in dessen Auge ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie blieb nicht lange zu Hause. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Dein Auge sei aufs Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antaste? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Ruth geht an dieser Stelle also einen Schritt weiter. Sie geht nicht nur mit Naemi in ein Land, was sie gar nicht kennt, mit Menschen, die ihr nicht bekannt sind, sondern sie macht sich auch die Mühe, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Sie sammelt die Reste auf, die die Arbeiter, also die Schnitter, liegen lassen haben auf dem Feld. Und ihr macht es gar nichts aus, diese Arbeit auf sich zu nehmen, denn sie hat Freude daran, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Ein fürsorgliches Potenzial, das erst einmal keine großen Auswirkungen hat. Es dient lediglich dazu, für die Schwiegermutter und für sich zu sorgen, dass sie genug Nahrung haben. Doch auch wenn es unscheinbar wirkt, bleibt es doch nicht ungesehen. Boas, der Besitzer des Feldes, kommt vorbei und sieht die Arbeit von Ruth. Er erkundigt sich, wer das ist und was sie hier macht. Die Arbeiter erklären ihr dann den Weg, wie Ruth dahin gefunden hat und was sie gerade da tut. Daraufhin spricht er Ruth an und befiehlt ihr quasi, hier zu bleiben, auf seinem Feld und nicht wegzugehen. Er sorgt sich auch sogar um sie, dass es ihr rundum gut geht. Merkt ihr, welchen großen Kreis dieses für uns vielleicht kleine Potenzial schon gezogen hat? Ruth will anfangs Naemi nicht allein in dieses Land gehen lassen. Sie will mitkommen. Sie will für sie sorgen. Sie geht in ein fremdes Land und sucht noch die Möglichkeit, sie und ihre Schwiegermutter zu ernähren. Durch dieses für uns vielleicht im ersten Moment unscheinbare Potenzial oder die unscheinbare Einstellung von Ruth wird einiges bewirkt. Ruth versteht aber überhaupt gar nicht, warum Boas ihr so wohlgesonnen gegenüber ist. Sie fragt ihn, womit sie dessen Gunst gewonnen habe. Er erklärt ihr, dass er so handelt, weil sie sich für ihre Schwiegermutter Naemi einsetzt und er dieses Verhalten genial findet. Darüber hinaus spricht Boas ihr auch Segen und Schutz von Gott zu. Und er gibt ihr sogar noch Essen und fordert seine Mitarbeiter auf, ihr nicht zuleide zu tun. So kommt es, dass Ruth bis zum Ende der Erntezeit die Gunst des Boas genießt und für sich und ihre Schwiegermutter sorgen kann. Gott beschenkt Ruth und Naemi an dieser Stelle überreich. Er beschenkt sie überreich, weil Ruth das Potenzial in Gottes Augen gut einsetzt. Wie ist es mit dir? Fallen dir Momente ein, in denen du geholfen hast, in denen du dein Potenzial eingesetzt hast, ohne vielleicht darauf zu achten, dass du beobachtet wirst? Es dir aber auch gar nicht so wichtig war, dass Leute sehen, was du tust. Potenzial hat jeder von uns. Wir alle haben Gaben, die wir einsetzen können. Dabei kommt es nicht auf die Größe der Reichweite an, wer uns sieht, wie weit unsere Kreise ziehen. Denn anfangs Und generell können wir gar nicht abschätzen, wie weit diese Kreise überhaupt gehen. Wir können nicht wissen, wie unser Einsatz, wie unsere Taten auf unser Umfeld wirken. Wenn wir uns die kleinen Dinge in unserem Leben angucken, dann merken wir, wie wichtig jedes Einzelne ist. Nehmen wir uns mal speziell den Sonntagmorgen vor. Welche Elemente fallen uns sofort ein? Die Predigt, Gottesdienstleitung, Musikbegleitung. Wie sieht es aber aus mit Technik oder Hauswirtschaft, Haus und Hof oder Stehkaffee? Was ist, wenn diese zuletzt genannten wegfallen? Ohne Technik wären wir nahezu wieder in der Steinzeit. Man müsste sehr laut reden, damit einer einen versteht. Es könnten keine Aufnahmen für später gemacht werden. Das Licht würde nicht funktionieren. Wir säßen im Dunkeln und könnten die Noten vielleicht nicht so gut lesen. Und ohne Hauswirtschaft würde es hier heute Morgen nicht so sauber aussehen. Die Stühle wären nicht so ordnungsgemäß gestellt und wir wären vielleicht gar nicht erst reingekommen. Ohne das Kaffeeteam gäbe es im Anschluss an den Gottesdienst keine Getränke, keine Knabbereien. Und das sind mal nur drei Beispiele von Gruppen und Diensten, die wir Sonntag für Sonntag genießen. All das, was wir so genießen, kommt daraus, dass Menschen Potenzial haben und dieses einsetzen. Manchmal fällt uns das gar nicht auf. Wir nehmen es als so selbstverständlich wahr, aber wenn es wegfallen würde, würden wir es doch bemerken. Und genau da, finde ich, liegt ein Knackpunkt. Häufig meinen wir, das Potenzial, was wir haben oder was uns geschenkt ist, muss großartig in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Oder mein Potenzial muss dazu führen, dass ich ganz, ganz viele Menschen erreiche. Ich finde, das stimmt überhaupt gar nicht. Mutter Teresa ging es nicht darum, von möglichst vielen Menschen gesehen zu werden, sondern möglichst vielen Menschen zu helfen. Dietrich Bonhoeffer ging es nicht darum, ein großer christlicher Krieger zu sein, der dem Nationalsozialismus entgegenstand und ihn vielleicht zu Fall bringt. Ihm ging es darum, Menschen zu helfen, sie zu befreien und sich gegen das, was nicht seiner Meinung war, einzusetzen. Einem Pastor geht es nicht darum, von möglichst vielen Menschen gesehen und gehört zu werden und von möglichst vielen Menschen bewundert zu werden, sondern ihm geht es darum, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, den Menschen in Liebe zu begegnen und Jesus Christus hochzuhalten und dadurch Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu ihm zu bekennen und ein Leben mit ihm anzufangen. Vielleicht hat der ein oder die andere ein Potenzial, was mehr in der Öffentlichkeit steht. Dadurch ist es aber nicht mehr wert oder andere Potenziale weniger wert. Alles, was du hast, was du kannst und was dich ausmacht, ist wert genug. Du hast Fähigkeiten, die sind der Wahnsinn. Nur vielleicht weißt du noch gar nicht, was du für Fähigkeiten hast. Dann fordere ich dich auf, frage Gott, was er in dich hineingelegt hat, was er dir gegeben hat, welches Potenzial er in dich hineingelegt hat. Ich verspreche dir, du kannst etwas, weil du Potenzial hast. Jedes noch so kleine Potenzial kann Auswirkungen haben, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Genau das Gleiche lesen wir zum Ende des Buches Ruth. Nachdem Boas Ruth zur Frau genommen hat, gründen sie eine Familie, in der David, der spätere König über Israel, ein Nachfahre ist. Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Ich sagte immer wieder, dass keiner abschätzen kann, welche Auswirkungen das Potenzial hast, das du einsetzen kannst oder das Gott in dich hineingelegt hat. Ich finde, hier an dieser Stelle sehen wir das perfekte Beispiel. Ruth geht nicht ihren eigenen Weg. Sie zieht mit ihrer Schwiegermutter zusammen nach Bethlehem zurück. Sie nutzt ihr Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, um zu arbeiten, um ihre Schwiegermutter zu ernähren. Das führt sie dazu, dass sie auf den Erntefeldern mithilft. Sie findet durch ihre Geschichte und ihre Fürsorge Gunst bei Boas. Einige Zeit später finden Boas und Ruth zueinander und gründen eine Familie. Diese Familie wird Teil des Stammbaumes von dem großen König David. Wer hätte denn bitteschön vorher sagen können, dass diese Frau einmal die Vorfahrin von David wird? Ich war total überrascht, wieder einmal, als ich gelesen habe, was am Ende dieser Geschichte steht. Was wäre denn jetzt passiert, wenn Ruth ihr Potenzial nicht eingesetzt hätte? Sie wäre definitiv nicht die Vorfahrin geworden von David. Sie hätte ja sagen können, ach, was kann ich als Frau schon? Was kann ich schon gut? Das, was ich kann, das ist vielleicht gar nicht so viel wert. Nein, sie hat es eingesetzt und hat dafür Segen geerntet. Auf dieser Grundlage bitte ich dich, mal dich selbst mal zu fragen, was habe ich für ein Potenzial? Und wenn du es merkst und sagst, okay, mein Potenzial ist vielleicht nicht so großartig, egal ob es groß oder klein ist, es ist und bleibt ein Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Und da ist keine Wertigkeit drin. Und deshalb lohnt es sich, es einzusetzen. Zum Ende meiner Predigt will ich euch ein wenig in meinen Weg und mein Potenzial hineinnehmen. In meiner Zeit als Teenager habe ich Gott gefragt und gesagt, wo willst du mich haben? Was kann ich für dich tun und was soll ich für dich tun? Und er hat mir aufs Herz gelegt, damals in die Mission zu gehen. Und so kam es, dass ich kurz vor Ende der 10. Klasse in den Ferien eine Bibelschule besucht habe, die spezialisiert war auf Missionsarbeit. Ich wollte dort eine Ausbildung zum Missionar machen, habe es mir dann aber kurz vor Einschreibung anders überlegt und habe meine Ausbildung zum Informatiker begonnen. Während dieser Zeit der Ausbildung der 3 Jahre und den anschließenden 2 Jahren in der Arbeitswelt habe ich immer wieder auf die Antwort Gottes gehört und der mir sagte, ich habe dich berufen zu was anderem. Und als dann noch mein damaliger Pastor und mein Jugendleiter auf mich zukamen und gesagt haben, Bernd, wie wäre es denn mit dir und Eversbach? Könntest du dir vorstellen, dort zu studieren? Dann habe ich gesagt, okay, Gott, wenn das wirklich dein Weg ist, dann musst du es erstens schenken, dass ich da angenommen werde und zweitens schenken, dass ich ein Studium überstehe. Und wie ihr heute Morgen sehen könnt, hat Gott mich dort angenommen oder die Menschen dort und ich habe dieses Studium absolvieren können. Und jetzt ist der Punkt, an dem ich die Gabe, die ich 5 Jahre ausbilden durfte, einsetzen kann, in Gemeindearbeit, in Jugendarbeit, in der Arbeit da, wo Gott mich hinstellt. Und dann kann ich ein Segen für die Menschen sein, mit denen ich arbeiten kann. Und genauso kannst du ein Segen sein mit den Menschen, mit denen du zusammen bist. Du kannst dein Potenzial einsetzen und Menschen ein Segen sein. Und diese Menschen werden dann auch für dich wiederum ein Segen sein. Um das mal so lapidar zu formulieren, Gott lässt sich nicht lumpen, wenn du dich für ihn einsetzt. Und vielleicht wird der Einsatz deines Potenzials sehr, sehr weite Kreise ziehen. Aber du kannst es heute noch nicht abschätzen. Und Menschen können heute noch nicht erkennen, es ist vielleicht noch unsichtbar für den einen oder anderen, was du an Potenzial in dir schlummern hast. Amen.